Herzlich willkommen zu meiner Wannabe-A-Founder-Reihe. Verpasst neben diesem Podcast nicht die Wannabe-A-Founder-Masterclass im Oktober. Jeweils 3 Tage in 3 aufeinanderfolgenden Wochen in der Startrampe der Sparkasse Oberösterreich in der Tabakfabrik Linz. Die besten Insights und Tipps rund um das Thema Startup und New Business. Zur Gänze vorgetragen von externen Expertinnen, erfolgreichen Unternehmerinnen, Startups und natürlich von mir. Weitere Infos und den Anmeldelink findet ihr unter www.geroldweiß.com. Und nun viel Spaß bei der kommenden Folge. Heute zu Gast bei mir im Wannabe a Founder Podcast Mario Dirntl. Mario mit Talents & Company. Hallo Mario, danke, dass du gekommen bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Du Mario, ich steige eigentlich gerne mal voll ins Thema ein bei dir, weil ich habe ja unlängst bei dir bei einer Feier dabei sein dürfen. Ich glaube, es war die Jahresfeier, irgendein Jubiläum, irgendwas hast du gehabt. Und ich habe dich da auf der Bühne beobachtet und ich habe mir gedacht, der Bursche brennt. Ja. Der Bursche brennt wirklich von innen aus und bei dir merkt man das und spürt man das so derartig. Aber bevor ich das jetzt selber sage, sagst du, wofür brennst du?
Vorweg freut es mich, wenn du das so wahrnimmst. Das ist sehr wertschätzend. Vielen, vielen Dank. Ich brenne für die Ausbildung und das tue ich jetzt mittlerweile doch schon einige Jahre. Und es ist witzig, dass du das gerade ansprichst. Ich habe gerade gestern von Viktor Frankl wieder trotzdem Ja zum Leben sagen. Vielleicht kennst du dieses doch sehr bekannte Werk von ihm und da beschreibt er ja auch irgendwie, dass es wahrscheinlich gar nicht so sehr darum geht, sein Warum zu suchen, denn wenn jemand etwas hat, für das er brennt, dann findet einen das auch irgendwann automatisch. Und das ist bei mir, glaube ich, passiert mit der Lehrlingsausbildung. Seit ich mich jetzt doch einige Jahre mit dem Thema beschäftige, lässt mich das auch nicht mehr los und begeistert mich schon.
Das heißt, du hast eine Lehre gemacht, eine klassische, ja, und soweit ich mich zurückerinnern kann, deine Keynote damals, du hast so ein bisschen die Mission, dass du auch mit deinem Produkt, zu dem ich nachher dann noch kommen werde, die Lehre ein bisschen mehr aufwerten willst, ja, weil du ja sagst, dass die Lehre bei uns zu Unrecht gering geschätzt wird.
Du sagst es schon sehr gut und fasst es super zusammen. Genau, ich habe selber Lehre gemacht, damals eher ungewollt, bin ein Mühviertler, im Untermühviertel aufgewachsen. Dort muss man sich, glaube ich, nicht für eine Lehre schämen, ganz im Gegenteil. Aber bei mir war es trotzdem dann eher der zweite Weg, zuerst nach Volks- und Hauptschule die HTL probiert. Allerdings, ich habe es letztens gesagt, die Kompetenzen eher beim Fortgehen und überall anders gehabt und weniger in der Schule, was dann mit 5-5ern quasi dann eher so ist, das war es jetzt, nächste Station, erledigt war und habe dann eine Lehre in der FÖS gemacht, als Mechatroniker, ganz neuer Lehrberuf damals vor 16 Jahren mittlerweile, was sich dann im Nachhinein für mich als ganz, ganz großer Segen herausgestellt hat, auch. Und das ist auch das Schöne an der Ausbildung, an der Lehrlingsausbildung. Die dauert ja je nach Lehrberuf zwischen 3 und 4 Jahren. Das heißt, als Ausbilderin, als Ausbilder kann ich einen jungen Menschen 3 bis 4 Jahre lang in einer sehr prägenden Zeit begleiten, unterstützen. Und wenn jemand das gern macht, und in meinem Fall hat das mein Ausbilder sehr gern gemacht, glaube ich, kann man wirklich einen Menschen formen und sehr viel aus ihm herausholen. Und mir ist damals alles ermöglicht worden. Ich habe Matura machen können, ich habe eine super Ausbildung genossen und glaube, dass das auch ein Hauptgrund ist, warum ich heute bei dir sitzen darf und über Lehre sprechen darf.
Und das heißt, du hast natürlich eine sehr angenehme Lehre gehabt. Du hast auch dann Matura gemacht. Hast du dann, ich habe irgendwas vernommen oder irgendwas gehört bei dir, dass du dann im Studentenheim auch warst. Hast du dann nur ein Studium hinten noch dran gehängt?
Genau, ganz richtig. Ich habe mit der Lehre schon begonnen, mit Matura, und dann ungefähr ein Jahr danach abgeschlossen und bin dann zum Studium nach Wien, habe dann Personalmanagement in Wien studiert an der FH und dann noch einen Master in die USA gemacht.
Genau. Kann mich da noch an einen Satz erinnern, wie du zu irgendeinem Studienkollegen dann gesagt hast, im Heim, glaube ich, war das, dass du damals eine Lehre gemacht hast. Wie war das, die Situation?
Du hast völlig recht, genau. Das war für mich schon etwas, wie dann als Baumburg quasi nach Wien gekommen bin. doch eine sehr urbane Struktur, hohe Akademisierungsgrad, viel Dienstleistung, das heißt verhältnismäßig wenig Menschen, die sich wirklich jetzt irgendwo für einen handwerklichen, für einen Ausbildungsberuf entscheiden. Und als ich dann erzählt habe, dass ich selber eine Lehre gemacht habe, das war dann schon eher so, okay, man, also bist eher Klasserbursch, aber wie bist du auf die Idee gekommen, dass nur eine Lehre machst. Und das war ein bisschen ein Tipping Point, würde ich sagen, weil man gedacht habe, hey, jetzt bin ich ein bisschen aus meiner geschützten Blase herausgekommen und habe offenbar gesehen, dass die Realität im urbanen Raum und in einigen anderen Gegenden nicht so ist, dass man da gern und mit Stolz eine Lehrlingsausbildung macht und dass wir da auch, was das Image der Lehre betrifft, ganz viel und zum Tun haben. Jetzt haben wir die letzten 2-3 Jahre eine recht positive Entwicklung hinter uns. Wenn man Covid rausrechnet, dann haben wir eigentlich seit 2020 wieder leicht bis sogar, je nach Branche, deutliche Steigerungen an Lehrlingszahlen. In Wirklichkeit ist aber schon noch viel zu tun, auch was Imageaufwertung für die duale Ausbildung betrifft.
Warum glaubst du, ist es so, dass die Lehre bei uns so derartig, also eigentlich in den letzten, nennen wir es 30 Jahren, weil ich bin ja auch damals aufgewachsen, ich war einer damals im Ort, ich war ungefähr also genauso ein guter Schüler wie du. Ja, so. und damals war halt die Lehre, das war noch was. Ja. Und ich war der Einzige, der irgendwie nur in der Schule gegangen ist. Also ich bin da eigentlich als Außerirdischer angeschaut worden, damals kann ich mich erinnern. Da war die Lehre noch was, aber Das hat sich in den letzten 30 Jahren verändert. Warum glaubst du, war das so?
Was du sagst, das belegen auch die Zahlen, da vielleicht noch eine dazu. Wir haben 1980 den Höchststand an Lehrlingen in Österreich gehabt, 198.000, und haben aktuell, je nachdem wie wir es berechnen, ungefähr 103.000. Das heißt, das ist schon, wenn man sich fast 200.000 auf 103.000, 104.000, das ist schon, da hat sich einiges leider eher in die negative Richtung getan. Auch wie gesagt, wenn wir jetzt uns wieder leicht positiv da bewegen. Eine der Hauptgründe, die wir auch sehen, ist doch das, dass man relativ lang, auch ein bisschen getriggert durch die PISA-Ergebnisse, gesagt hat, hey, wir müssen dafür schauen, dass mehr junge Menschen auf die Universitäten gehen. Was dazu geführt hat, dass man gesagt hat, jeder und jede soll doch bitte unbedingt Matura machen und eigentlich im besten Fall studieren. Was natürlich im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass jene, die nicht Matura machen, dann irgendwie den Stempel von Ausbildung zweiter Klasse bekommen haben. Parallel natürlich auch irgendwo so durch das Bild verstaubt und wenn du eine Lehre machst, dann musst dein Leben lang am Fließband stehen und wirst nie ein Geld verdienen. Beides, ich meine, dass es mittlerweile 230 Lehrberufe gibt, vom E-Commerce-Lehrling bis hin zum Applikationsentwickler, mittlerweile der am meisten wachsende Lehrberuf prozentuell, also da tut sie richtig viel. Und das hilft uns, glaube ich, auch dieses verstaubte Bild aufzubrechen. Bis hin zum Einkommen, da vielleicht noch, da sehen wir mittlerweile auch im Lebenseinkommen, dass diese Bilder mit, ich werde nie Geld verdienen, das ist längst überholt und bei den jungen Menschen auch gar nicht mehr so das Thema. Es sind eher die Eltern, wo man noch ein bisschen mit Vorurteilen und vielleicht auch Bildern, die anders geprägt sind, kämpfen.
Du, und glaubst du, dass da bei uns in Österreich in den letzten 30 Jahren da vielleicht sogar ein bisschen was verschlafen worden ist? Weil du gerade gesagt hast, wie viele Lehrberufe gibt es?
230.
Ich kann mich erinnern, damals, wie ich groß geworden bin, da hat es gegeben einen Schlosser, einen Installateur, einen Metzger, einen Bäcker und einen Gastronomen. Und das war es so ziemlich. Ja? Und jetzt gibt es 230 Lehrberufe. Glaubst du nicht, dass wir da ein bisschen spät dran waren, dass man genau solche Dinge wie E-Commerce und Softwareentwickler und so weiter als Lehre installiert hat bei uns?
Ja, ganz sicher. Du hast völlig recht. Wir haben eine extreme Vielfalt, aber immer noch eine ganz hohe Konzentration auf die Klassiker. Bei den Burschen kommen auf 4 Lehrberufe ungefähr 40% aller Lehrabschlüsse. Das heißt, wir haben noch eine Konzentration auf die Klassiker, Kfz-Techniker, Metalltechnik, ein bisschen was im Handel, aber in Wirklichkeit, die Klassiker sind immer noch sehr beliebt, obwohl wir extrem coole neue Lehrberufe haben. Fahrradmechatroniker, einer der meisten wachsenden Lehrberufe, E-Commerce, Applikationsentwicklung. Mittlerweile kannst du sogar im Kfz-Bereich ein eigenes Zusatzmodul für Elektro- und Hybridmotoren machen. Also man geht da wirklich auch mit der Zeit. Ich glaube, auch das hilft uns, dass jeder Lehrberuf alle 3 Jahre auf seine Praxistauglichkeit geprüft wird. Das heißt, da sind wir schon eben nicht mehr verstaubt, sondern da sind wir eigentlich sehr, sehr gut unterwegs.
Du, und gibt es auch Zahlen, weil das waren jetzt die Berufe, die du jetzt aufgezählt hast, waren klassische männliche Berufe. Ja? Gibt es da irgendwo so eine Zahl, wo gingen Frauen mehr hin, wo gingen Männer mehr hin? Weil ich habe oft auch herinnen, auch im Podcast, natürlich das Frauenthema und ich auch schwerer Verfechter bin davon, dass man wirklich Frauen auch fördert, egal in welchen Berufen und in welchen Schulen oder wie auch immer. Aber gibt es da Zahlen auch oder auch Trends und Richtungen, wo Frauen eher hingingen und Männer?
Ja, gibt es und das ist auch ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Lehrlingsausbildung ist leider immer noch etwas männlich dominiert, liegt zu großen Teilen an dem Faktor, dass der Großteil der Lehrberufe technischer Natur ist. Ich habe schon einige erwähnte, die halt industriell ausgebildet werden bei den tollen Industriebetrieben, die wir haben. Das heißt, wir haben da immer leider eine etwas männliche Dominanz gehabt, aber haben auch bei den jungen Frauen die letzten, ich glaube, es sind 6 oder 7 Jahre gewesen, wo wir immer prozentuell im Verhältnis zu den Männern leicht gewachsen sind. Aktuell, es ist warme ungefähr so 2/3, 1/3, aber wir nähern uns einem Ausgleich, wenngleich die Männer immer noch ein bisschen dominanter sind, das darf man nicht ganz beschönigen. Bei den Frauen ist es so, dass leider immer, was heißt leider, es ist, mich freut es für die Friseure, dass sie immer noch ganz viele Frauen für den Friseurlehrberuf begeistern können. Der ist mit Abstand der beliebte Friseurin-Stylistin. Auch Handel ist ganz dominant bei den jungen Frauen. Da muss man sagen, MINT kämpft hier schon noch. Es gelingt teilweise schon sehr gut. Ich habe gerade mit einem Industriebetrieb gesprochen, die haben 80 Lehrlinge aufgenommen und 1/3 sind junge Frauen im technischen Bereich. Das ist herausragend und das freut mich, dass das schon so gut funktioniert. Gleichzeitig kann man da im technischen Bereich schon noch immer ehrlicherweise einen Weg zu gehen.
Um das Wort MINT zu definieren, weil es ist nicht jedem geläufig, ja, ohne dass ich da jemanden zu nahe treten will. Aber MINT heißt nichts anderes wie, korrigiere mich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Genau, in großen Teilen, wie ich jetzt für die Ausbildung sage, fasse ich da die klassischen technischen Lehrberufe so zusammen. Genau.
Du, und wie ist es dann weitergegangen bei dir? Du hast dann an der FH das Studium absolviert und bist dann sofort jetzt in dein Thema reingesprungen oder hat es da irgendwo eine Zwischenstation gegeben?
Nein, da hat es schon eine Zwischenstation gegeben, völlig berechtigt. Die Frage, ich habe dann eben Auslandspraktikum in den USA gemacht, war bei Mercedes in Atlanta und bei Open Austria in San Francisco, bin dann zurückgekommen, fertig studiert, war dann ein Jahr bei Siemens als Art Vorstandsassistent im technischen Bereich, so technisch-kaufmännisch, Automotive. Und habe dann den Werner Steinecker kennengelernt, damaligen Generaldirektor der Energie AG, der die doch sehr coole Story vom Starkstromtechniker-Lehrling zum CEO hinter sich hat. Vor 6, 7 Jahren war es eher noch ganz, ganz selten, mittlerweile Gott sei Dank immer mehr, auch in Oberösterreich schon einige männliche und weibliche CEOs, die auch mit Lehre begonnen haben. Und er hat damals gemeinsam mit Stefan Bierer von KTM und einigen anderen die Idee geboren, eine Plattform zur Imageaufwertung der Lehre zu gründen. Und ich war bei Siemens grundsätzlich zufrieden. Ich muss gestehen, habe ein bisschen auch mit den Strukturen des Großkonzernes, würde ich sagen, zu kämpfen gehabt, aber das dynamische Umfeld hat mir da ein bisschen auch gefehlt, glaube ich auch, was meiner Persönlichkeit geschuldet ist. Und da haben wir dann gedacht, hey, das klingt ja eigentlich wie ein gesellschaftspolitisches Startup. Und haben wir gedacht, nein, das probierst du jetzt aus. Und habe dann 2019 im Spätsommer die Geschäftsführung von Zukunft Lehre Österreich übernommen. Das war damals ein recht kleiner Verein, aber den hat es schon gegeben. Also ich habe ihn nicht mitgegründet, aber bin recht früh eingestiegen und die letzten 4 Jahre aufgebaut. Haben wir von ungefähr 30 auf 300 Mitgliedsbetriebe aufgebaut und sehr viel im Lobbying-Bereich für die Lehre gemacht. Und im Rahmen dieser Tätigkeit ist bei mir sehr oft das Thema aufgepoppt, dass Lehre noch sehr, überspitze jetzt ein bisschen, aber oft so ist, der alte weiße Mann macht es seit 30 Jahren höchst erfolgreich, nämlich wirklich höchst erfolgreich. Gleichzeitig ist halt auch sehr viel Wissen bei einer Person konzentriert, sehr wenig wissenssilos aufgebrochen, sehr konzentriert bei einer Person, sehr wenig digitalisiert. Und da ist in mir irgendwie der Wunsch entstanden oder die Hypothese, kann es uns gelingen, durch Datenverbesserung, durch den Einsatz von neuen, modernen Prozessen auch in der Lehre etwas zu bewegen. Und so auch die Idee dann quasi jetzt von meinem eigenen Unternehmen entstanden.
Auf 2 Sachen möchte ich noch ganz kurz eingehen, um die Hörerinnen und Hörer ein bisschen näher an das Thema ranzuführen. Es hat ja mal, oder gibt es eine Plattform Lehrstelle.at? Mhm. Hat das was mit dir zu tun?
Mit denen arbeiten wir sehr viel zusammen. Lehrstelle.at wird sogar von Oberösterreichern betrieben, ist halt eine klassische Matching-Plattform. Die hat indirekt etwas mit uns zu tun, nachdem ich für Lehrstelle.at und für ähnliche Plattformen immer wieder mal im Speaking-Bereich oder sonst wo tätig sein darf. Aber was die machen, ist quasi klassisches Matching. Da ich als Betrieb inseriere eine Lehrstelle als Applikationsentwickler und versuche so zu matchen mit dem Suchenden oder der Suchenden.
Und eine Frage, die mir jetzt noch auf die Lippen brennt, weil du mich zuerst draufgebracht hast, und zwar Lehrlingsausbildner. Ja, weil ich kann mich erinnern, also ich bin selbst aus einem Handwerksbetrieb oder Fleischhauereibetrieb und mein Vater war immer ein ganz lockerer Lehrherr. Ja. Natürlich, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das war immer so der Klassiker, aber trotzdem hat sich auch das Bild des Lehrlingsausbildners die letzten 30, 40 Jahre bis jetzt herauf schon ein bisschen verändert, aber es gibt sie noch, die klassischen Lehrlingsausbildner, oder?
Du hast völlig recht. Da vielleicht auch ein interessanter Fakt in der Ausbildung von Ausbildern. Wenn du heute einen LKW fahren möchtest, dann musst du ja alle, ich glaube, 5 Jahre überprüfen, ob du fahrtauglich bist. Wenn du heute junge Menschen ausbilden möchtest, dann musst du einmal in deinem gesamten beruflichen Leben den sogenannten ADA-Kurs, die 40-Stunden-Ausbildung machen und dann quasi bist du berechtigt, solange du willst, Lehrlinge auszubilden. Das klappt manchmal wunderbar, weil es wirklich Menschen einfach von Herzen gern und gut machen, führt aber schon auch dazu, dass dann manchmal vielleicht jemand Lehrlinge ausbildet, der seine eigene fachliche Ausbildung vor 30 Jahren gemacht hat, pädagogisch, didaktisch vielleicht nicht mehr dort ist, wo man heute sein sollte und wo dann ja das Matching nicht so klappt. Das erleben wir schon immer wieder. Ich glaube, die Zeiten, wo wirklich der Lehrling vom Ausbilder zum Jausenhallen eingeteilt worden ist, die werden Gott sei Dank immer weniger. Das wird es immer noch geben, aber das wird weniger, weil Betriebe, die, glaube ich, so mit Lehrlingen umgängen, sie zunehmend schwer tun, welche zu finden.
Ich hab jetzt gerade ein Buch im Kopf. Wirst du nicht kennen, hat einer aus meinem Ort, aus meinem Herkunftsort geschrieben damals und der beschreibt so, wie seine Lehrzeit damals in der Mechanik, also beim Mechaniker war, das war genauso, wie du gerade beschrieben hast. Ja. Der den ganzen Tag 2 Jahre lang nur zusammenkehren dürfen und irgendwas schmieren und weiß nicht was noch und der Lehrherr, naja, also gelinde gesagt, mit seinem Hund ist er freundlicher umgegangen. Ja. Und naja, da hat sich jetzt Gott sei Dank etwas geändert.
Ja.
Und das zum Thema zu den Lehrlingsausbildner. Und jetzt bist du oder gehst du her und verwirklichst deine Mission, sagst Talents und Company. Ja. Das Wort Talents möchte ich da ein bisschen ausgreifen. Ja. Talents sagt bei dir, oder beschreibst du, warum Talents?
Ja. Es hat mehrere Gründe. Erstens bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan des Wort Lehrlings und ich möchte es auch begründen. Das Wort Lehrling ist ein bisschen ein österreichisches Phänomen. Die Deutschen sagen die Auszubildenden.
Ja, Azubis.
Ja. Azubis, ganz richtig abgekürzt auf der Azubi. Wirklich ein bisschen, ja, das sagst du, das sind die Deutschen, stimmt, die Azubis dort, ja. Die Schweizer, die ja ein ähnliches Berufsausbildungssystem haben, die sprechen oft von den Lernenden, auch manchmal von Lehrlingen, aber eher die Lernenden. Auch wenn du dort googelst, Lernende, weißt du sofort, da geht es um die Berufsausbildung. Und das Lehrling, das ist jetzt ein bisschen, oft wird aus dem Lehrling der Lehrbuhr, ist Lehrmensch und das hat halt schon dieses leicht Negative im Sprachklang der Lehrbuhr. Ne, da geht halt die Außenholen, überspitzt jetzt ein bisschen, aber das ist so, wertschätzend ist das nicht. Und das Talent, die Talente, das hat sich uns, ich will nicht sagen Magie, das klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch, aber das hat was, das macht was, das ist, das zeigt auch für uns, das sind so ein bisschen oft Rohdiamanten. Da kommt jemand, der ist vielleicht, so wie es bei mir war, 5 in der Schule, gar keinen Plan, wohin mit seinem Leben, aber in Wirklichkeit halt keine Trotteln, sondern Leute, die ganz tolle Talente haben, nur vielleicht auch gar nicht wissen, wo die sind. Und jetzt habe ich aber 3 bis 4 Jahre, je nach Lehrberuf, Zeit, um diese Talente aus den Talents herauszuholen. Und das ist schon was Cooles.
Da kommt ja interessanterweise, fällt mir da jetzt gerade ein, alter Hut, NLP, ja, dieses neurolinguistische Programmieren, da kommen ja diese ganzen Typen auch vor. Sprich, es gibt ja unterschiedliche Typen, die unterschiedlich Informationen aufnehmen. Der eine kinästhetisch, der andere auditiv, der nächste visuell, olfaktorisch etc. Und wenn ich mir deine Geschichte jetzt so anhöre und auch mit mir vergleiche, ja, also ich sage immer, ich habe nicht ins Schulsystem eingepasst oder das Schulsystem hat nicht zu mir gepasst. Obwohl ich es dann fertig gemacht habe letztendlich, aber trotzdem, ich war ein anderer Lerntyp. Ich bin ein Kinästhetiker. Ja. Ja. Ich muss mit dem ganzen Körper lernen, aber da bin ich aber erst viel später drauf gekommen.
Ja, das glaube
ich. Und ich glaube, so, ich vermute, dass das jetzt auch in deine Richtung ein
bisschen mit. Total spannend, was du ansprichst in Vorträgen, die ich immer wieder mal machen darf. Da predigt man auch dieses, man sagt oft dieses Bulimie-Lernen, was wir in der Schule auch noch kennen, was das rein und dann 90% Vergessenskurve. Gerade die duale Ausbildung, die Berufsausbildung bietet da meiner Meinung nach die wunderbare Chance, theoretisches Wissen, Kfz-Technik, Elektrotechniker, theoretische Inputs sofort auch wieder praktisch umzusetzen. Das ist nicht revolutionär, aber das ist etwas, wo ich sage, okay, dann kann ich diese Vergessenskurve, dieses extrem rein und wieder raus, nein, sondern umsetzen, wiederholen, repeated. Und so, glaube ich, auch eine ganz moderne Form des Lernens schaffen. Und wir sehen da gerade in den Ausbildungsbetrieben, da gibt es ein paar Vorreiter, die hier auch von der Ansprache bis hin zum Retention, also sprich vom ersten Touchpoint des Lehrlings, dann innerhalb der Ausbildung bis hin zur Frage, was passiert danach, schon ganz modern, sehr dynamisch, sehr datengetrieben arbeiten. Und es gibt relativ viele, die haben noch Luft nach oben. Und da wollen wir ansetzen.
Gibt es ja auch in den Schulen, es war ja zu meiner Zeit unvorstellbar, dass man da ein Praktikum gemacht hätte oder mit einer Firma gemeinsam eine Abschlussarbeit schreibt, whatever, ja, wie es halt jetzt gibt. Es war damals überhaupt nicht der Fall, aber jetzt kommt man schon langsam drauf, dass die Leute ja anders lernen und das einmal sehen müssen und einmal begreifen müssen.
Stimme hundertprozentig zu.
Und drum sagt man ja begreifen. Und du hast jetzt gesagt, du machst da jetzt was draus, du digitalisierst das Ganze. Und was hast du jetzt genau gemacht, nur damit wir jetzt endlich zum Produkt kommen?
Ich hoffe, es war ein bisschen nicht uninteressant. Also danke euch für deine Fragen. Genau, wir haben dann endlich die Hypothese aufgestellt vor 1,5 Jahren. Kann es uns gelingen, durch den Einsatz von Daten Betriebe bei ihren drei großen Problemen, die sie haben, nämlich A, Lehrlinge zu finden, B, diese gut auszubilden und C, sie somit quasi auch an das Unternehmen zu binden. Bei diesen drei Kernproblemen können wir da durch den Einsatz von Daten etwas verbessern. Und so sind mein Co-Founder, der Fabian, FH Oberösterreich Absolvent natürlich, und ich losgestartet und haben uns mit dieser Fragestellung beschäftigt und haben gesehen, hey, da geht was. Dann haben wir mit viel Maschinenbau, dem sehr bekannten, ganz großartigen Industriebetrieb, 100 Lehrlinge, muss man sich vorstellen, das ist wirklich ganz beeindruckend, und Stahl im Sterner, nicht minder beeindruckend, zwei tolle Pilotprojekte kriegt, die gesagt haben, hey, uns interessiert das, wir machen gerne Türen und Toren auf, schaut rein bei uns, und wenn es uns helfen könnt, super, wenn nicht, dann ist es halt so. War für uns extrem spannend, weil wir da wirklich viel gesehen haben und haben da quasi dahin gewerkelt und noch zwei Monate gesagt, hey, ich glaube, denen können wir wirklich helfen. Und wie sich diese Hypothesen bestätigt haben, sind wir dann hergegangen und haben gesagt, hey, jetzt geben wir dem Kind einen Namen und haben irgendwo auch die Entscheidung getroffen, das greifen wir im größeren Stil an, sprich, wir wollen ein Unternehmen gründen. Dann habe ich den Florian Gschwantner kennengelernt, vorher ehrlicherweise nie Kontakt oder Schnittmenge mit ihm gehabt, aber ich glaube, dass die Mischung aus persönlichem Interesse an der ganzen Thematik und auch, ich glaube, kein unspannender Business Case, dann seine Entscheidung war, hey, da möchte ich mit dabei sein. Und auch wir ein Match gesehen haben und ihn dann als Pre-Seed, also vor der Gründung als Business Angel, mit ins Boot geholt haben. Und mit der Britta Schindler, einer sehr beeindruckenden Frau, Ausbildungsleiterin bei der A1, die für mich immer sehr wichtiges Bearing-Partnerin inhaltlich war, haben wir dann gesagt, hey, da haben wir jetzt eine Truppe, mit der klingt das Ganze vielversprechend, und haben dann lustigerweise gestern vor 6 Monaten gegründet.
Und was macht ihr da jetzt genau mit Talents & Company?
In Wirklichkeit kannst du das vorstellen, du bist jetzt ein Unternehmen, bietest Hausnummer, sagen wir, 30 Lehrlinge aus, dann gehen wir her und sagen, wenn du uns ein bisschen reinschauen lässt bei dir, dann geben wir dir mittlerweile fast das Versprechen ab, das diskutieren wir ehrlicherweise schon, weil wir es zumindest bei den ersten 20 Kunden jetzt gesehen haben, dass wir dir helfen, dass du leichter Lehrlinge findest, die gut ausbildest und somit auch an dich bindest. Das tun wir, indem wir in der Regel ein dreistufiges Modell haben. Das heißt, zuerst gehen wir her und werten einmal einige Daten von dir aus. Wir schauen uns einmal aus, wie sind deine Recruiting-Ströme, wie schnell bist du, wie ist dieser Flow, das heißt, wie funktioniert der Bewerbungsprozess bei dir, wie sprichst du die Lehrlinge an, was hast du überhaupt für eine Zielgruppe bei dir im Unternehmen. Wir werten Google Analytics-Daten aus. Wir schauen uns mal all das an, wer kommt bei dir rein, wer droppt da raus, sprichst du Eltern an, sprichst du junge Menschen an, wie sprichst du sie an, das heißt, einmal um ein Gefühl zu bekommen, ergänzen das in der Regel mit persönlichen Interviews, um ein Gefühl zu bekommen, wie bist du eigentlich aufgestellt drinnen, und je nach Unternehmensgröße anonymisierten Umfragen, und können uns quasi so ein Bild machen, wo bist du schon Champions League, wo bist du vielleicht noch Landesliga und wo bist zweite Klasse, um eine Fußballmetapher zu bedienen, und geben dir quasi so ein Bild, welche Stellschrauben du jetzt rein einmal auf die Beratung bezogen, was wir da machen, drehen könntest.
Das heißt, da geht es aber eigentlich auch um das Image nach außen zu den Lehrlingen, ob das jetzt ein interessanter Betrieb ist, wo man eine Lehre anfangen kann oder nicht. Name it Employer Branding, nenn es irgendwie anders, aber trotzdem, es geht um das Image, wie wird das Unternehmen bei den Lehrlingen, bei den Potenziellen draußen gesehen?
Absolut richtig, also das ist ein Kernbestandteil. Oft sind das ganz, ganz tolle Unternehmen, die großartige Sachen machen, möglicherweise sogar als tolle Arbeitgeber bekannt sind, aber vielleicht noch nicht in der Lehrlingsausbildung. Wo wir uns anschauen, hey, wie können wir oder welche Stellschrauben können wir, um bei deinem Beispiel zu bleiben, noch in der Kommunikation drehen? Oder zum Beispiel, wir waren gerade beim ÖMTC, an ganz tollen Unternehmen, da haben wir im Recruiting ein bisschen unterstützen dürfen. Ganz, ganz großartig, da haben wir gesehen, hey, aber vielleicht müssen die auch in der als Ausbildungsbetrieb sind die noch gar nicht so bekannt, was maximal schade ist, weil die ja eine beeindruckende Ausbildung haben, was wir mittlerweile auch mit Daten sehr bestätigt haben, aber dass man einfach sieht, okay, da haben wir noch Stellschrauben zu drehen. Und spannend wird das Ganze eben dann, wenn wir ein bisschen wegkommen von der Bauchgefühlsentscheidung, sondern uns anschauen können, hey, wir sehen jetzt recht eindeutig, wer ist zum Beispiel die Zielgruppe, die eure Karriereseiten besucht. Oftmals glaubt man, das sind ja die jungen Menschen. In Wirklichkeit sehen wir sehr häufig, dass das Mama und Papa sind, die zum Beispiel jetzt vom Laptop sitzen und sich anschauen, was wäre für mein Kind eine passende Lehrstelle. Oder dass man anschaut, hey, wie funktioniert eigentlich meine mobile Seite? Wie kann ich mich überhaupt digital bewerben? Wann, ja, wie? Wie schnell sind eigentlich meine Rückmeldezeiten? Also da gibt es schon relativ viele kleine, die in Summe aber schon etwas Großes Ganzes ergeben an Stellschrauben, um da Betriebe ich würde nicht sagen, auf Vordermann zu bringen, weil sie schon gut aufgestellt sind, aber ihnen da noch ein bisschen Unterstützung zu geben.
Und das ist mal Schritt 1, das heißt, genau. ihr wertet das aus, ihr analysiert das und dann sagt ihr zu den Firmen, schaut her, da und dort haben wir noch Bedarf, wo wir schrauben. Das ist einmal das Lehrlinge finden.
Genau.
Was mich zur Frage bringt, zur Zwischenfrage, wie tickt denn heute der Lehrling oder der potenzielle Lehrling? Man spricht ja immer so oft von Generation Z, Alpha versus Generation X und so weiter. Ist es tatsächlich so, dass der Lehrling, ich überspitze es jetzt einfach einmal, mit dem roten Cape reinkommt und sagt, was könnt ihr mir bieten, und dann überlegen wir, ob ich überhaupt noch mal komme?
Ja? wenn ich jetzt Nein sage, würde ich wahrscheinlich nicht die Wahrheit sagen, weil die wird es geben. Ich glaube allerdings nicht, dass das die große Mehrheit ist. Was wir schon erleben, und dass du sagst, dass diese gefühlte, fast sagenumwogene Generation Z, die gibt es, ja, alleine gemäß Definition, auch gemäß Verhalten in irgendeiner Form, glaube ich schon. Wir zum Beispiel haben so ein achtstufiges, wir haben 8 Qualitätsfelder, wo wir Betriebe analysieren, und ein eigenes davon ist quasi nur die Betrachtungsweise der Generation Z. Warum tun wir das? Auch wenn ich mir selber oft denke, macht es Sinn, eine ganze Generation zu pauschalisieren, quasi mit ihr seid XYZ, so sehen wir doch gewisse Merkmale. Du siehst schon, dass das Thema Sinnhaftigkeit in der Ausbildung, das ich bin jetzt 32 und ich glaube, ja, Riesenthema war das nicht. Du bist ein paar Jahre älter als ich, bei euch wahrscheinlich nur weniger. Das Thema, ich möchte etwas Sinnvolles beitragen, einen sinnvollen Beitrag zu etwas Großem Ganzen liefern, das ist schon omnipräsent. Das merkst du, wir führen Befragungen durch, wir machen anonyme Auswertungen, das ist immer eines der Top 5 Themen. Ehrlicherweise ist Gehalt fast immer Nummer 1 weiterhin, aber dann sind Themen wie Wertschätzung, Sinnstiftung ganz präsent. Und oft glaubt man, Sinn heißt, also das muss die Welt verändern, die Friday for Futures, die vielleicht. In Wirklichkeit ist das oft viel trivialer. Gibt es eine spannende Studie von den Berliner Müllmännern, oder eigentlich war es so, dass die Berliner Betriebe quasi eine Art Umfrage gemacht haben, welche unserer Kommunalgesellschaften, welchen gelingt es da am meisten, irgendwo dieses Sinnhafte zu vermitteln. Und die Berliner Müllmänner waren unter den Top 3. Und dann hat man nachgefragt, warum, und dann war das einfach, da gibt es total spannend, muss man mal googeln, wo dann quasi einige Befragte erklären, also nach dem Motto, es gibt ja für uns nichts Schöneres, als jeden Tag bei 50, 100, 150 Haushalten, durch das, dass wir dafür sorgen, dass es da sauber ist, dass es da wieder schön ist, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen gut geht. Also das ist oft etwas sehr, nicht immer hochkomplex, sondern es sind oft kleine Themen, die dazu führen, dass Menschen Sinnhaftigkeit in ihrer Ausbildung erleben. Und das ist schon sehr präsent bei der Generation Z.
Also das heißt, die haben eine Freude damit, ja, weil sie etwas Gutes tun. Und zwischen Sinn und ja, da muss man einfach unterscheiden. Gebe ich da hundertprozentig recht. Ich sehe es bei meinen Buben jetzt daheim. Große wird 19 und der Kleine ist 16. Die wollen einfach was machen, was Sinn macht. Sie wollen was beitragen. Ja? Und sie wollen sich für was einsetzen, beziehungsweise sie wollen etwas bewegen. Und dementsprechend werden sie sich auch mal andere Arbeitgeber einmal aussuchen.
Glaube
ich. Aber nur jetzt ganz kurz Ausflug in die Generation Z, beziehungsweise Alpha. Ich kann nie genau unterscheiden, wann die Alpha jetzt anfängt und die Z aufhört und so weiter. Aber jetzt haben wir mal Punkt 1, das heißt, ihr findet jetzt einmal die Lehrlinge, analysiert den Betrieb,
genau,
und sagt, wo gibt es die Stellschrauben. So, und jetzt hast du gesagt, Lehrlinge ausbilden, mhm, das ist der zweite Step.
Richtig, genau. Neben der Analyse sind wir recht frühzeitig hergegangen und haben gesagt, wir wollen nicht nur dem Betrieb etwas mitgeben, wie findet er das optimal, wie kann er sich seinen Recruiting-Flow, seinen Funnel optimal basteln, sondern es geht ja auch darum, dass er oder sie noch die 3,5, 4 Lehrjahre sagt, ich möchte bleiben. Das heißt, wir sind hergegangen und es ist immer noch ein ongoing Prozess, dem Unternehmen ein Art Steering-Tool, ein Portal seiner Lehrlingsausbildung mitzugeben, wo der Ausbilder, die Ausbilderin quasi ein Art Live-Tracking innerhalb seiner Lehrlingsausbildung hat. Das heißt, wir führen regelmäßige kurze Umfragen mit den Lehrlingen durch zu unterschiedlichsten Themen. Jetzt haben wir gerade vom Sinn gesprochen, sehe ich einen Sinn in meiner Tätigkeit, kann ich mein erlerntes Wissen in meiner Tätigkeit einsetzen, fühle ich mich von meinem Ausbilder gut ausgebildet, also unterschiedlichste Themen, haben wir gemeinsam mit Ausbildern so ein Fragenset von bis zu 120 Fragen entwickelt, um ein gefühltes Live-Tracking, das muss nicht täglich sein, aber in der Regel machen wir es jetzt in regelmäßigen Abständen, ein Gefühl zu bekommen, hey, wie geht's denen überhaupt? Bis hin zu Paste Zema, da haben wir jedes Jahr im März einen Drop bei fast allen um 20%, dann muss da irgendwas nicht passen. Liegt es daran, dass da vielleicht ein Ausbildner, eine Ausbildnerin dran ist, wo wir vielleicht nicht dieses Matching haben, von dem wir vorgesprochen haben? Sehen wir da andere Themen? Was es auch immer ist, wir wollen dafür sorgen, dass der Betrieb ein Gefühl kriegt, wie geht es meinen Leuten. Weil wenn ich weiß, gibt es spezielle Themen in der Ausbildung, geht es denen gut, geht es denen nicht gut, dann kann ich die Stellschrauben drehen, die dazu führen, dass ich dann vielleicht sage, hey, okay, jetzt habe ich 12 Lehrlingsausbilder, 8 machen einen super Job, 2 einen mittelguten und bei 2 muss ich mir vielleicht wirklich überlegen, sind die in der Ausbildung junger Menschen perfekt aufgehoben. Wenn ich allerdings Kandidaten habe, wenn ich nichts habe, was das bestätigt, sondern nur nach Bauchgefühl entscheide, dann werde ich mir bei allem deutlich schwerer tun. Und da wollen wir ihnen was mitgeben, damit sie diese Entscheidung treffen können.
Ja.
Und neben dem quasi wollen wir, oder entwickeln wir auch ein Ort, eine Kommunikationsplattform für die Betriebe. Oft geht es auch darum, dass neben der Ausbildungsplanung gibt es ja ganz viele Themen innerhalb der Lehrlingsausbildung, von einer Stammdatenverwaltung, von Berufsschulzeugnissen, da gibt es ganz viele Themen, die zusammenlaufen und das wollen wir zentralisieren, dass der Ausbildungsbetrieb und der Lehrling gemeinsam ein Tool haben, wo von der Krankmeldung bis hin zur Berufsschulzeugnis bis hin zur Ausbildungsplanung alles auf einer konkreten Plattform zusammenläuft.
Birgt natürlich auch Konfliktstoff, wenn ich es einmal so behaupten darf, weil wie du zuerst das Beispiel gebracht hast, von wegen, dass es halt vielleicht den einen oder anderen Lehrlingsausbildner gibt, der halt nicht matcht, ja, bleiben wir bei dem Ausdruck, bei dem Vornehmen und birgt natürlich auch Konfliktstoff, wenn du die Rückmeldung dann gibst und sagst, Freunde, da haben wir 4 Lehrlingsausbildner.
Du hast völlig recht und das Thema haben wir jetzt schon mal gehabt, wo wir wirklich ja gesagt haben, hey, Unsere Rolle ist, Sparring-Partner zu sein für euch als Betrieb, aber da haben wir kein grünes und kein gelbes, schon dann eigentlich schon dunkelgelbes Alarmsignal und ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr das auch. Man muss auch fairerweise sagen, oft ist es wirklich so, dass, nimm ein Beispiel, ja, der Schweißer zum Beispiel, der beste fachliche Schweißer, der das seit Jahren gern macht, der ein Wahnsinn ist, kriegt dann oft, manchmal sogar ungewollt, den Hut Lehrlingsausbildung aufgesetzt. Weil das ist jetzt brauchen wir wen. Und hey, du machst das schon. Da sitzt der Wochen schnell ins Wifi und dann kannst du das eh. Der mag das aber oft selber gar nicht machen. Das heißt, das ist dann irgendwie so, ja, nein, mache ich halt schon mit und so. Aber wenn jemand die Begeisterung nicht aufbringt für das Thema, wenn jemand nicht gern mit jungen Menschen arbeitet, dann ist das wahrscheinlich für beide Seiten ja kein Match. Es ist für einen Lehrling dann irgendwo eine Bürde und für einen Ausbilder selber auch. Und manchmal, glaube ich, tut mir das sogar einen Gefallen. Und sagt, hey, weißt du, vielleicht, du bist eigentlich eh in die flachliche Ausbildung und vielleicht brauchst du jemand anderen. Also dieses, dass da die Richtigen zueinander finden, das ist schon ganz wesentlich.
Es ist natürlich, Ich finde das ganz klasse, was ihr da macht, nämlich warum? Weil ihr ermöglicht es natürlich auch, dass der Lehrling auch in späteren Jahren dann, und da komme ich dann nachher noch zum Lehrling binden, ja, dass ihr das ermöglicht, dass auch der Mitarbeiter eine Freiheit hat. Ich muss dir vorstellen, nur eine kleine Geschichte, ein sehr guter Freund von mir, der Johannes Hochhauser, hat eine Fleischerei in Pichl bei Wels. Und ab und zu kaufe ich bei ihm einmal so eine Monatsration an diversen Nahrungsmitteln. Und dann macht man von dem einen Mitarbeiter auf, um 3 Nachmittag, die arbeiten aber schon seit 3:30 in der Früh, ja, mit einem Lächeln im Gesicht, ja, wo du denkst, Wahnsinn, ja, der macht seine Arbeit so gern und den bewundert er dafür, weil ich bin selber in einem Fleischereibetrieb aufgewachsen und ich weiß, wie stark das ist, ja, und ich weiß, wie anstrengend das ist. Und der macht die Tür auf mit einer Freude, also das ist unfassbar. Und das bringt natürlich auch dem Betrieb wieder was, ja, weil da fährst du gern hin.
Sitzt du heute da und erzählst mir so eine Geschichte, ich meine, wie cool ist das? Oder das ist auch die beste Werbung für den Betrieb, wenn du einen glücklichen Mitarbeiter hast. Also davon bin ich zutiefst überzeugt, was du da sagst. Und das sehen wir ja in der Ausbildung. Das Beispiel, das du vorher gebracht hast, wo dein Kollege, glaube ich, den ganzen Tag nur Werkstatt zusammengehauen hat müssen, ich habe Ähnliches erlebt. Da habe ich einen Kollegen gehabt, das ist genau gegenteilig gewesen. Nur Werkstatt putzen, nur Reifen wechseln etc. Was ist passiert? Der ist jeden Tag am Abend heimgekommen und hat beim Feuerwehrtraining, bei der Musi, beim Fußballspielen halt natürlich nicht so positiv über das Unternehmen geredet. Der hat ja gesagt, Alter, bitte macht's dort keine Lehre, weil er macht's dort keine Ausbildung, weil schaut's her, da seid ihr ja quasi der Hilfsarbeiter. In Wirklichkeit gilt aber genauso Gegenteiliges. Wenn ich mir jetzt die tollen Ausbildungsbetriebe anschaue, gibt's ganz viele, aber ich war gerade bei KTM vor ein paar Tagen, das ist ja ein Wahnsinn, die haben auch das sexy Produkt des Motorrads natürlich, aber wenn die Burschen mit dem KTM-Polo beim Ford gehen, sagen, hey, natürlich ist es auch nicht immer lustig, aber ich habe dort eine gute Ausbildung, die ich gern mache und ich fühle mich da wertschätzend ausgebildet. Ganz ehrlich, da kann ich mir die 10.000 Euro fürs Marketingbudget sparen, wenn ich so eine Werbung nach außen habe. Das heißt, genau solche Geschichten, ob der jetzt lachend, wenn du reinkommst oder die gut drauf sind und gern darüber sprechen, das ist der allergrößte Hebel und dafür braucht es gutes Personal, die Leute ausbildet. Vielleicht ein Satz dazu, aus dieser Motivation heraus sind wir dann auch hergegangen und haben jetzt gemeinsam mit einer deutschen Hochschule einen eigenen Ausbilderinnen-Lehrgang konzipiert, weil wir gesagt haben, hey, weißt du, eine Woche im Wifi, das kann einmal ein paar Basics abdecken, einmal ein paar rechtliche Grundthemen, was darf ich nicht, was darf ich nicht, aber wenn es um Führungsaufgaben, didaktische Aufgaben, pädagogische Aufgaben geht, dann müssen wir schauen, dass wir die Menschen aufqualifizieren, weil sonst wird sich das nicht mehr ausgehen.
Und vor allen Dingen, wenn man einen Beruf dann wirklich lernt, und das macht ja auch, was du jetzt gesagt hast, was ihr da jetzt ins Leben ruft, das stiftet ja auch wieder Sinn, da geht es wieder um Weiterbildung, der kann sich weiterentwickeln, kann vielleicht dann auch nur meinetwegen eine Matura machen, nur mal studieren, genauso wie es das du gemacht hast, egal was. Und ich behaupte trotzdem immer, wenn man Freude hat an seiner Arbeit und Spaß hat, das war ja bei uns verpönt. Ja? Wie ich zu meinem Vater gesagt habe, mir gefällt das eigentlich da hinten in der Fleischhauerei. Was? Dir gefällt das? Arbeit darf einem nicht gefallen.
Ja? Nein, stimmt. Ja, da glaube ich.
Das war so die Aussage. Ja? Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Weil wenn du nämlich was gern machst, dann wirst du auch erfolgreich werden, behaupte ich immer. Ja. Ja? Und egal, ob das jetzt im Lehrling, im Lehrberuf ist oder halt dann im späteren Beruf, wenn du fertig bist, wie auch immer, egal was. Ja? Was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, ihr macht jetzt eine Plattform, ihr macht jetzt dann de facto so eine Art Cockpit, wo du dann immer de facto sämtliche Lehrlinge aufgeführt hast und ein Stimmungsbarometer quasi macht für Lehrlinge und der Lehrherr und so weiter, das immer eingeben kann. Und auch die Lehrlinge einschreiben können.
Genau, Cockpit ist ein super Stichwort, ein sehr schönes Wort, genau. Wir wollen wirklich eine Plattform schaffen, wo Betrieb und Lehrling zusammenfinden, wo vom Stimmungsbild, wo ich weiß, hey, okay, frühzeitig erkennen kann, ich muss vielleicht was Stellschrauben drehen, wo ich sehe, wie geht es mir meinem Recruiting, gelingt es mir aktuell genug, junge Menschen für meine Ausbildung zu begeistern und bis hin dann quasi zum Retention, zur Nachfolgeplanung, dass ich durch, ich sage mal, vorausschauendes Ausbildungsmanagement und Ausbildungsplanung sehe ich relativ schnell, hey, okay, gut, da ist jetzt ein junger Bursch vielleicht dabei, der hat einen Zug zum Tor, der ist total motiviert, ein junges Mädel, dann kann ich sehr frühzeitig reagieren und ja zum Beispiel sagen, hey, wäre nicht Lehre mit Matura was für die, wäre nicht eine Meisterausbildung was für die, wäre nicht whatever. Auch da sehen wir wieder, wenn ich Daten dazu habe, wenn ich nicht nur ein Bauchgefühl habe, weil ein Bauchgefühl kann ich vielleicht bei 5 Lehrlingen noch irgendwo ein bisschen managen, aber bei 75, da wird es schwierig mit dem Bauchgefühl, da brauche ich irgendwo eine Grundlage, damit ich Entscheidungen triff. Und dann passiert auch eines nicht. Wir haben oft Betriebe, die sagen, hey, bin mir nicht sicher, Lehre mit Matura, dann gehen wir die alle studieren und dann verliere ich ja wieder alle. Das ist in 98% der Fälle eine Sorge, die grundlos ist, weil wir, da gibt es mittlerweile Gott sei Dank auch Daten dazu sehen, wenn ich dem jungen Menschen was ermögliche, wenn ich sage, hey, schau, du kannst bei mir Fachkarriere machen, du kannst bei mir Führungskarriere machen und wenn du nebenbei studieren willst, voll gern, aber dann bleib doch noch 20 Stunden bei mir dabei oder whatever, die Leute verliere ich nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich baue eine Bindung zu ihnen auf, was mir 3- und 4-mal nachher zurückkommt. Und selbst wenn er mich verlässt, weil er zur Freundin nach Wien zieht, dann habe ich einen jungen Menschen, der draußen erzählt, dass es bei der KTM, beim Stalim oder sonst wo lässig war. Und dann habe ich wieder das Employer Branding, das ich eigentlich brauche.
Und das wäre auch dann die Folgewirkung, ja, indem der Lehrling auch dann sagt, dann bleibe ich da, weil ich spüre ja dann, glaube ich, immer wieder den typischen Österreicher, spüre dann die Karten gleich wieder aus und sage, was man auch immer so außerhört, dass die Betriebe, ja super, dann bühne ich dort aus, bühne ich da aus, ermögliche ihm das, ermögliche ihm das und dann geht er.
Geht einmal, ja, genau. Ja.
Und da kostet man in den ersten 3 Jahren, ich sage jetzt einfach eine blöde Hausnummer, 100.000 Euro, ja, und dann ist er weg. Ja.
Natürlich, also die Angst ist, das, was du da ansprichst, das ist ja völlig normal und auch menschlich, dass diese Angst da ist. Aber da gibt es ja, ich glaube, Richard Branson schreibt mir dieses Zitat zu, glaube ich, irgendwie so, jetzt stell dir vor, ich büte einen aus, oder also quasi stell dir vor, auf einmal bleibt man der da und ich habe aber nichts investiert in den. Und was ist dann der Fall? Also natürlich wird es immer welche geben, die davonlaufen, weil es halt andere Themen gibt. Und das wird man nie zu 100% unterbinden können. Aber dass es einen Sinn macht, Menschen gut auszubilden, damit sie eine Bindung zum Unternehmen aufbauen. Da gibt es halt mittlerweile nicht nur Bauchgefühl, sondern schon ganz viele Daten, die das bestätigen. Und ja, wenn es einen gibt, der wegen der Freundin einmal davon zieht, dann ist das so. Aber ich glaube, die Betriebe, die Menschen gut ausbilden, die machen da schon sehr viel der Hausarbeit richtig, um auch für die zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt zu sein.
Ich muss nur eine kleine Zwischeninformation für unsere jetzigen Hörerinnen und Hörer geben. Wir machen jetzt gerade an auf Wetten, dass wer die Sendung noch kennt. Wir überziehen jetzt. Ja, für normal dauern 40 Minuten und da sind wir jetzt angelangt. Aber das Gespräch ist einfach so interessant.
Das freut mich.
Und jetzt kommt aber dann die dritte Säule. Ja? Du hast gesagt, Lehrlinge finden, ja? Lehrlinge auszubilden, dieses Cockpit das ist genau, zu bauen, ja. Informationen ja. über die Lehrlinge zu haben, Lehrlinge zu fördern, deren Leben in Wahrheit eigentlich zu fördern, dass sich der Lehrling gut aufkommt fühlt oder fühlt, dass man ihm auch Chancen ermöglicht. Und jetzt kommt dann noch die dritte Säule dazu, nämlich Lehrlinge ans Unternehmen zu binden.
Genau. Ich muss jetzt fairerweise sagen, 2 und 3 greift natürlich schon sehr stark miteinander. Das heißt, wir versuchen auch da gemeinsam Ziele zu setzen, wenn ich hergehe und sage, hey, jetzt haben wir zum Beispiel bei deinen Lehrlingen im ersten Lehrjahr Wert X am Mittel, also sprich, sagen wir, Zufriedenheit, kumulierte von 80%. Was wird ein Baustein sein, damit diese Bindung entsteht? Schauen wir, dass wir vielleicht nur 10% wachsen. Welche Maßnahmen braucht es dazu, um ein Beispiel zu nennen? Oder auch das Thema, dass wir uns in der Ausbildungsplanung schon anschauen, welche Maßnahmen braucht es jetzt, um genau diese Bindung zu erzeugen. Das heißt, ist jemand da, der jetzt eher Richtung Fachkarriere drängt, ist jemand da, der eher Richtung Führungskarriere drängt oder sei es eine Projektkarriere. Das heißt, dass man bereits frühzeitig hergeht und durch die Daten, die wir haben, das sind Interessenslagen, das sind Auswertungen aus den Umfragen, das sind Berufsschulzeugnisse, das sind also Bewertungen auch oft innerhalb vom Betrieb. Das heißt, manche Ausbildungsbetriebe geben ja quasi auch eine Bewertung des Lehrlings für die einzelnen Teilbereiche ab. Das heißt, dass wir frühzeitig sehen, hey, er oder sie drängt in diese Richtung, unterstützen wir ihn dabei, dort oder sie dabei, dorthin zu gehen. Das heißt, da wollen wir einfach ein Rüstzeug mitgeben und deshalb ist es ein bisschen verschränkt schon mit dem Thema, quasi, was passiert innerhalb der Ausbildung. Wenn es dann soweit ist, das ist meistens irgendwo, sage ich mal, ein Jahr vor Ende der Lehrzeit in Richtung Lehrabschlussprüfung, frühzeitig und eben datengetrieben herzugehen und zu sagen, so, was könnte jetzt der nächste Weg für ihn oder sie sein? Ist es die Fachkarriere, ist es die Führungskarriere, was ist es? Und so quasi dann auch den Schritt zu gehen.
Aber arbeitet ihr da auch mit bei dieser Beratung? Schaut sich ihr da auch wirklich jeden Lehrling auch an? Oder wie macht ihr das noch? Oder lasst ihr dann einfach die Entscheidung, da habt ihr die Daten und das ist damit, was wollt, so sinngemäß?
Du, beides stimmt. In Wirklichkeit, aktuell ist es so, und das ist wahrscheinlich auch noch eher unserer erst 6-monatigen Unternehmensgeschichte geschuldet, sind wir schon in der Regel sehr beratungsintensiv da unterwegs. Also das heißt, wir, was uns auch sehr freut, werden dann auch nach unserer Analyse sehr häufig als Sparring-Partner mit mit in Anspruch genommen, was wir natürlich gern machen, weil es uns sehr viel Spaß macht. In Wirklichkeit wollen wir aber schon auch eine Lösung bauen, wo der Betrieb selbstständige Entscheidungen trifft, weil sonst ist es ja immer quasi abhängig davon. Der Mario, ich meine, es gibt nicht nur uns, es gibt ganz viele Leute, die da klug sind, aber quasi können uns die da helfen. Das machen wir immer gerne, aber eigentlich soll das Rüstzeug dann beim Betrieb liegen, dass er aus seiner Wahrnehmung und seinem Bauchgefühl, ist ja nicht schlecht, das ist, aber das dann unterstützt wird durch Analysedaten, eine kluge, langfristige und für den Menschen richtige Entscheidung treffen kann.
Ich verknüpfe das jetzt einfach mal in meinem Gehirn, verknüpfe das jetzt einfach mit einem Unternehmen da in Oberösterreich, Innoviduum, ja, weil da würde ich jetzt dann Innoviduum ansetzen und sagen, da entwickeln wir jetzt den Menschen dann weiter im Betrieb.
Genau.
Ja? Ja. Also das wäre so die Wertekette.
Das wäre so die Wertekette, das ist ein gutes, genauso wäre das, richtig, ja.
Du und ihr schaut, dass ihr auch dann drinnen bleibt. Und jetzt, was mich auch noch interessiert, haben wir auch noch aufgeschrieben zuerst, das sind natürlich jetzt überall Daten drinnen. Ja? Und wir Österreicher haben sie immer recht gern mit DSGVO und so weiter und irgendwas unterschreiben und Formulare etc. Wie geht es denn damit um? Seid ihr dort zertifiziert oder Wie schaut das
aus? Es ist ein großes Thema. Es ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen ein österreichisches Phänomen, aber zwei, drei Sachen dazu. Da ist mein Co-Founder, der Fabian, einfach unser absoluter Spezialist. Aber ich glaube, oft ist einem Unternehmen gar nicht bewusst, wie viele einzelne Datensilos es eigentlich gibt. Ich habe nämlich vom Stammdaten des Lehrlinges, von den Zeugnissen, von die Recruiting-Zahlen, von Marketing-Daten. Also es gibt ganz viele einzelne Daten, Datensilos nennen wir jetzt immer wieder. Und das Erste, was wir häufig tun, wenn wir sagen, wir arbeiten mit Daten, wir schauen uns an, welche Silos können wir aufbrechen und diese miteinander zu verbinden. Weil wenn ich oft das Marketing setzt, Maßnahmen, die aber oft gar nicht in Abstimmung sind, vielleicht mit dem Lehrlingsrecruiting, dann ist das manchmal... Im schlimmsten Fall ist es nur ineffizient, aber in Wirklichkeit kann das dann fast auch manchmal schief gehen, weil dann oft Sachen kommuniziert werden, die eigentlich gar nicht passen. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mit die Menschen zusammenzubringen und deren Datenströme zusammenzubringen. Das macht mehr Wirkung, als man glaubt, weil wenn ich auf einmal weiß, was tut die linke und die rechte Hand, dann ist das natürlich besser, als wenn ich es nicht weiß. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir selber unterschreiben natürlich dann, wenn wir mit den Daten arbeiten, das heißt die klassischen NDAs, die du brauchst, damit du auch da mit solchen Daten arbeiten darfst. Aber das ist, glaube ich, schon auch was, da müssen wir auch quasi, in Wirklichkeit gibt es keine klassischen Zertifizierungen, wo ich sage, die brauche ich, damit ich rein darf. Ich glaube, es ist einfach die Glaubwürdigkeit, die uns die Türen aufmacht, dass die Betriebe sagen, hey, ich glaube, die können das, denen trauen wir es zu. Und du musst sowieso im Jahr 2024 hochsensibel mit Daten umgehen. Die sind nur beim Unternehmen. Wir benutzen die für den Zeitraum des Beratungsprozesses und dann anonymisiert. Also da gibt es heutzutage, glaube ich, also wenn es da nicht seriös arbeitest, dann bist du, glaube ich, relativ schnell weg vom Fenster.
Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das ihr...
Es ist immer wieder Thema. Also verstehe auch, dass die Betriebe da hochsensibel sind.
Du, und ihr habt ja schon relativ große und namhafte Kunden mittlerweile. Wenn du ein paar nennen willst, dann darfst.
Ja, ich glaube schon. Also das ist ja noch, nachdem sie auf der Website sind und wir auch immer fragen, ob wir sie dort platzieren dürfen, gehe ich davon aus. Das sind von eben Phil und Stalin, das waren wirklich also die ersten Pilotunternehmen, über Salzburg AG, die, glaube ich, sehr namhaft ist, über ein ÖMTC, Daxa Logistics, Thalia, den großen Buchhändler, Wohlschlager gerade, den Installationsbetrieb, den wir gerade unterstützen dürfen. Also sind schon um die 30 Ausbildungsbetriebe, wo man
schon sehr schöner Erfolg eigentlich für die kurze Zeit, in der ihr eigentlich
auch, ja,
mittlerweile existiert. Habt ein paar richtig gute Partner drinnen. Flug Schwantner, glaube ich, ist auch investiert bei.
Genau, Florian ist als Business Angel quasi Business mit dabei. Richtig, und auch mit Florian. Seine Erfolgsstory ist eh, also da
sehr bekannt.
Braucht es ja nicht mit, der das erwähnt, aber das ist schon, das ist auch ein sehr spannender Sparring-Partner.
Du, und was ist, um jetzt schon langsam wirklich zum Schluss zu kommen, wenn jetzt irgendein Unternehmer draußen da jetzt mithört oder Unternehmerin mithört und jetzt denkt, absolut interessantes Tool, möchte mich gerne unterhalten einmal mit Mario, wie kann man dich erreichen, wie kann man dich anschreiben, wo seid ihr, wie schaut der Prozess aus?
Also finden tut uns unter talentsandcompany.at beziehungsweise mich auch den klassischen Plattformen wie LinkedIn, Instagram, Facebook mit Abstrichen, auch TikTok, auch wenn das ich ja nicht mehr die Generation Z bin, dort dort hochaktiv ist, aber ich verwende es. Also so findet er uns digital. Örtlich sind wir eigentlich in Urfahrt drüben, aber, und da auch großes Danke an den Johannes und sein Team, wir waren von Beginn an im Accelerator-Programm der Startrampe mit dabei und kennt den Johannes auch schon viele, viele Jahre. Das ist doch persönlich, war er für mich da ein wichtiger Unterstützer. Das heißt, und findet man operativ, wenn wir nicht gerade beim Kunden sind, sehr häufig dann auch in der Startrampe, wo wir die Räumlichkeiten für Sparring, Austausch
besprechen. Aber einfach kontaktieren.
Bitte.
Vorgespräch und
Einfach kontaktieren. Wir versuchen jedem Betrieb zu helfen. Wenn jetzt ein Unternehmen wirklich nur einen einzigen Lehrling ausbildet, dann stehe ich auch jederzeit sehr gerne für Sparring bereit. Dort ist es dann oft, weniger das Datenthema, sondern da gebe ich gerne einfach ein paar Tipps mit und ich sage mal, ab so 3, 4, 5 Lehrlingen können wir dann auch mit unserer Dienstleistung optimal unterstützen.
Mario, herzlichen Dank für das hochinteressante Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bist natürlich schwer beschäftigt und wünsche dir weiterhin toi 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 viel Glück für die kommenden Lehrlinge, die nur auf dich zukommen.
Gerald, wenn du einlädst, nehme ich mir immer Zeit. Also vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein habe dürfen und wenn es spannend war, freut es mich.